Ich kriege das erste Mal ein absolutes Suchvolumen offiziell von Amazon für meine relevantesten Suchbegriffe. Ich kriege das erste Mal Marktanteile, sowohl relativ als auch absolut. Und ich glaube, jetzt gehen bei euch die Alarmglocken an und ihr merkt, oh, okay, das ist ja wirklich ein großer Change, weil man arbeitet mit irgendwelchen Drittanbieter-Tools, man schätzt irgendwas und hier habe ich das erste Mal wirklich echte Daten.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin, Flo.
Hi, Moritz.
Ja, heute unser Thema: der Search Query Performance Bericht. Klingt ein bisschen unsexy. Auf Deutsch heißt der Leistung der Suchabfrage. Klingt auch nicht so gut. Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, das ist so das Game Changer Markenanalyse-Tool, was Amazon sozusagen selbstständig gelauncht hat. Und wir wollen heute mal aufzeigen, was man da an Top-Level-Insights draus gewinnen kann. Bevor es losgeht, was ist denn so bei uns passiert?
Ja, das klingt auf jeden Fall schon besser beim dritten Anlauf. Also ja, von daher finde ich cool, dass wir mal wieder so einen Deep Dive haben, beziehungsweise mal tief in ein bestimmtes Tool einsteigen. Sind ja immer mehr hier sehr übergeordnet auf strategischer Ebene für Entscheider und haben uns ja hier auch ganz bewusst entschieden, das jetzt mit aufzunehmen. Weil klar, es geht um Details, aber mit wenig Aufwand kriegt man super spannende Erkenntnisse und dementsprechend finde ich es gut und richtig, dass wir es hier eingebaut haben.
Und das werdet ihr gleich noch merken, es gibt auch einfach nicht viele Tools seitens Amazon, die wirklich richtig krassen Mehrwert haben. Und hier schon mal als kleinen Sneak Peek bekomme ich das erste Mal für meine Marke, für die wichtigsten Suchbegriffe, meine Marktanteile. Und wir zeigen euch heute, wie ihr euch dann auch die Marktanteile und sogar die absoluten Sales eurer Konkurrenz damit ausrechnen könnt.
Ja, man muss ja auch sagen, damit ist Amazon wirklich den anderen Marktplätzen Otto kaufen soll, einfach meilenweit voraus. Ne? Also ich weiß noch, wie man vor Jahren immer noch drum kämpfen musste, auch mit unserem persönlichen Ansprechpartner. Wir haben ja vieles immer schon viel früher als andere, aber dass solche Daten einfach bereitgestellt werden da sind andere Marktplätze noch so weit von entfernt. Stell dir mal vor, das haben nachher alle irgendwie auf der granularen Ebene. Ja. Dann wird es sehr spannend.
Ja, und trotzdem sind sie natürlich sehr gut, das auch nur in gewissen Häppchen und alles etwas komplizierter, als es vielleicht sein müsste, bereitzustellen. Ist klar, Amazon hat ein anderes Interesse, hat auch andere Ziele hinter. Was wollen sie irgendwie? Die wollen nicht einfach nur alles transparent machen. Na, am Ende wollen sie auch, dass man wieder mehr in Advertising investiert, dass man mehr Produkte listet, dass man Produkte natürlich auch richtig optimiert. Klar, manche Interessen gehen auch mit denen der Marken einher. Aber ich sag mal, so, das hat natürlich alles schon seine Gründe, warum das alles so nach und nach kommt und weiterhin auch nicht wieder alles beinhaltet.
Ja, klar. Also ganz häufig ist ja das übergeordnete Interesse dann, okay, was muss man den Advertisern an Daten zur Verfügung stellen, damit noch mehr an Adspend halt investiert wird. Und gerade jetzt sind wir in der Phase, wo nicht mehr Umsatzwachstum jeden Preis da ist, sondern ein Fokus auf Profitabilität. Und je besser und genauer man seine Kampagnen aussteuern kann, desto mehr habe ich auch das Gefühl, als Marke irgendwie meine Profitabilität selbst in der Hand zu haben. Und da helfen natürlich solche Daten bei, ne? Ganz ohne Frage.
Ja, genau. Bevor wir reingehen, was bei uns die Woche so passiert.
Ja, ich habe einen LinkedIn-Post veröffentlicht, Bezug nehmend auf den letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, zum Thema, ob man seine Handelspartner als Marke auf Marktplätzen wie Otto und Amazon sperren kann. Und daraufhin haben wir wieder viele Nachrichten von euch erhalten. Vielen Dank nochmal dafür. Und unter anderem ging es um ein Thema, wo sich die Marke gefragt hat, Mensch, vielleicht können wir da helfen und wir konnten auch direkt einen Quick-Tipp durchschicken. Und zwar war die Situation, dass die Marke an mehrere Großhändler verkauft und die wiederum an viele Handelspartner. Und auf Amazon, ja, wo haben dann manche Handelspartner so geringe Preise angegeben und die Marke wollte einfach verstehen, wo, durch welchen Großhändler wird das ermöglicht, weil wir haben keine direkte Handelsbeziehung zu den Händlern, die diese günstigen Preise anbieten. Dann haben wir da einfach mal einen Quick-Tipp geteilt, nämlich man könnte ja mal temporär die Produkte je Großhändler mit einem kleinen Aufkleber markieren, also ein Aufkleber, das man auf das Produkt klebt und je Großhändler in einer anderen Farbe. oder noch besser einen UV-Stift. Ist noch einfacher vielleicht in den Prozessen. Je Großhändler in einer anderen Farbe, einfach kurz mal rübergehen. Und sobald ein Handelspartner auf Amazon dann wieder günstigen Preise angibt, stellt man einfach mal das Produkt als Probestellung und schaut mal, über welchen Großhändler kommt das. Ganz wichtig natürlich an der Stelle, da muss man mit dem Kartellrecht nachher sehr genau aufpassen. Es geht natürlich dann nicht darum, in der Folge zu sagen, ihr, du Großhändler, bitte nimm die und die Preise, weil man darf natürlich keine Preise direkt vorschreiben. Das ist kartellrechtlich sehr schwierig, aber man sollte sich dann als Marke halt, wenn man dieses Problem hat, sehr genau mit dem Thema selektiven Vertrieb auseinandersetzen, über selektive Vertriebsverträge, Bezugskonditionsvereinbarungen und. Da nochmal eine kleine Empfehlung, hört euch die letzte Podcast-Folge an, da gehen wir mehr ins Detail. Aber das ist irgendwie ein kleiner Quick-Tipp, wie man das identifizieren kann. Da muss man es natürlich an anderer Stelle lösen, aufpassen rechtlich, aber das ist irgendwie eine ganz coole Möglichkeit, finde ich, wie man da erstmal mehr Licht ins Dunkel bringen kann.
Ja, gab es ja auch einige Diskussionen darunter. Das zeigt ja immer, dass es ein relevantes und vielleicht auch kontroverses Thema ist oder beziehungsweise auch ein heikles, nicht einfaches Thema.
Absolut.
Und das ist, glaube ich, auch genau richtig, dass man darüber dann diskutiert und mal die verschiedensten Meinungen und Erfahrungen auch von allen Experten hört.
Ja, dann haben wir bei uns ein bisschen den Blick geschärft. Was ist bei uns so los? Vielleicht zum Thema AI, sagtest du mir ja, tut sich einiges und da würdest du gerne mal ein, zwei Sachen vorstellen. Was hast du uns mitgebracht?
Genau, wir haben seit einiger Zeit, ja, ich würde mal sagen, so eine Art Taskforce gebildet für das Thema AI/ChatGPT. Ich meine, jeder von euch hat so ein bisschen Hype mitbekommen, was man damit alles machen kann, was man als Agentur Beratung damit machen kann. Und wir haben uns da eigentlich recht schnell klare Ziele gesetzt und ich kann begeistert sagen, dass wir schon richtig krasse Erfolge haben, zum Beispiel im Bereich Internationalisierung, im Bereich Übersetzung konnten wir unseren Kunden schon extrem Mehrwert bieten. Das heißt, sie konnten deutlich schneller, deutlich günstiger auf einem Top-Niveau internationalisieren. Denn das Ganze ist ja nicht jetzt, wie man sich vielleicht auch über Google Translate oder DeepL kennt man ja auch vorstellt, so dass man einfach nur dann den Prompt rüberhaut, okay, übersetze jetzt mal dieses Produktlisting, sondern der Anspruch ist natürlich bestenfalls, dass ich genau das Gleiche, was ein Marketingmanager bei uns machen würde, das heißt ein SEO-optimiertes Produktlisting auf einer anderen Sprache, dass ich das möglichst weitgehend automatisiere. Und war unser Team sehr fleißig. Die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich, aber es geht nicht immer nur um Content, nicht nur um Text. Beispielsweise gibt es bei uns auch schon einige, die täglich ChatGPT als Pro-Version nutzen, das heißt immer irgendwie aufhaben und damit ihren Alltag vereinfachen. Das heißt, du kannst damit auch Excel-Funktionen dir programmieren lassen, du kannst dadurch mal ein paar Produktseiten einfach abfragen lassen und ja, da merkst du, bin ich hyped, weil wir kommen hier wirklich gut voran. Das ist kein Spielkram, sondern wird bei uns immer fester integriert und da haben wir auch noch, ich glaube, als nächsten Milestone den 15. September, wo wir das ganze Team nochmal wieder abholen mit allen neuen Erkenntnissen und tatsächlich auch zwei, drei große Standards etablieren werden, die uns insgesamt ja viel, viel effizienter machen.
Cool. Ja, ich bin gespannt. Ich denke, da werden wir an einer oder anderen Stelle hier wahrscheinlich auch im Podcast vielleicht mal so eine kleine Liste irgendwie an Quick-Tipps auch mal zusammenstellen, was jede Marke für sich halt nutzen kann. Nachher ist es natürlich irgendwie komplex und muss auf den jeweiligen Use-Case angepasst werden, gerade wenn es nachher um zigtausend Produkte geht. Aber vielleicht purzeln ja so ein paar Quick-Tipps irgendwie runter, die für jede Marke irgendwie spannend sind. Kannst du mal Bescheid sagen? Und wenn es so sein sollte, dann
auf jeden Fall.
Können wir vielleicht mal was
teilen. Ich würde sagen, für Ende September können wir das mal anpeilen.
Perfekt. Okay, dann lass uns mal wieder ins Thema gehen. Search Query Performance Bericht oder kurz SQPR.
Genau, seit einiger Zeit online, also wirklich noch super, super frisch. Ich glaube, die wenigsten haben sich damit auch schon ernsthaft beschäftigt. Ich würde auch direkt sagen, für mich ist das eigentlich kein Bericht, für mich ist das einfach eher ein ernsthaftes Tool. Heißt wahrscheinlich eher Bericht, weil er bei der Markenanalyse, also bei Brand Analytics unterteilt wurde, aber ich würde echt sagen, das ist ein neues Game-Changer-Tool.
Das ist ja auch, damit fängt es ja auch schon an, nicht für jeden verfügbar. Ne? Das ist ja nur für Markeninhaber, die Marke auch bei Amazon registriert haben, verfügbar. Also reiht es sich ja ein neben Amazon Brand Analytics und dem Product Opportunity Explorer. Und das sind ja eigentlich so die Big Three, wenn man so möchte.
Genau. Und tatsächlich aktuell nur für Seller verfügbar. tatsächlich aber direkt für alle Marktplätze. Man munkelt, dass es auch für Vendoren kommen könnte. Hier aber auch der Hinweis, dass natürlich auch dort die Brand Analytics etwas anders aufgebaut sind, beziehungsweise das ganze Verkaufsmodell anders funktioniert. Ja, vielleicht einmal ganz kurz, worum geht's? Wie der Name schon sagt, dieses Analyse-Tool basiert grundlegend auf der Suchbegriffs-Keyword-Ebene. So, gibt aber auf dieser Ebene mir die relevantesten Suchbegriffe meiner Marke oder auch meiner ASINs. Das sind die zwei Optionen, die ich einstellen kann. Und jetzt kommt's, damit jetzt alle nicht irgendwie abschalten, die sagen, boah, jetzt geht's irgendwie nur um Keyword-Recherche und SEO und ja, das machen irgendwie alle Leute bei uns. Nein, ich kriege das erste Mal ein absolutes Suchvolumen offiziell von Amazon für meine relevantesten Suchbegriffe. Ich kriege das erste Mal Marktanteile, sowohl relativ als auch absolut. Und da will ich jetzt nicht so tief rein, aber ich glaube, jetzt gehen bei euch die Alarmglocken an und ihr merkt, oh, okay, das ist ja wirklich ein großer Change, weil man arbeitet mit irgendwelchen Drittanbieter-Tools, man schätzt irgendwas und hier habe ich das erste Mal wirklich echte Daten. Und das zeigt schon mal vielleicht zur Abgrenzung, warum das Ding so wertvoll ist neben Brand Analytics und dem Product Opportunity Explorer, weil Brand Analytics, würde ich sagen, mal so ganz pauschal gesagt, heißt zwar Brand Analytics, aber ist eher so ein Wettbewerbstool. Ich sehe ja da die Top 200, 300.000 Suchbegriffe für bestimmte Kategorien in einem bestimmten Zeitraum und sehe dann so einen Suchfrequenzrang. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich für meine Marke dort die wichtigsten Infos finde. Und der Product Opportunity Explorer ist ja auch eher so ein Trend, Nischen finden, Produktideenfindungstool. Und hier habe ich das erste Mal neben dem Business Report, die gibt's ja auch, das ist ja sozusagen ganz normal die Seite, wo ich meine Sales- und Traffic-Kennzahlen sehe in der Seller Central, das erste Mal wirklich eine Analyse auf Produkt- und Suchbegriffsebene.
Wichtig ist dabei, glaube ich, zu verstehen, dass es natürlich nicht nur um die eigenen Markensuchbegriffe geht.
Genau.
Ne, sagen wir mal Melitta Kaffee. Sondern da geht es eben auch um ganz normale generische Suchbegriffe ohne Markenbezug. Das heißt irgendwie einfach nur irgendwie Kaffee 5 Kilogramm oder sowas. Und da wird eben eine Liste an Suchbegriffen angezeigt, die für meine Marke am relevantesten sind. Was heißt eigentlich für genau? Mhm. Also ist das dann die, über die der höchste Traffic kommt, über die der höchste Umsatz kommt?
Gute Frage. Genau, so erstmal eingeordnet. Tatsächlich hat jeder in seiner Seller Central bei seiner eigenen Marke eine andere Liste. So, das heißt, meine Top 1000 sehen bestimmt anders aus als von einer anderen homogenen Wettbewerber-Brand. Aber wenn die dann das gleiche Keyword drin haben, zum Beispiel Lachsöl für Hunde, dann haben sie natürlich die gleichen Daten, was den ganzen Marktanteil angeht, was das Suchvolumen angeht, sehen dann aber ihren Marktanteil zu diesem Suchbegriff. Und ja, wie kommt dieses Ranking zustande? Wie ermittelt Amazon meine Top-Suchbegriffe? Tatsächlich ist das so eine Mischkalkulation. Die sagen, die lassen sowohl die Impressionen, die Klicks, die Sales und die Add-to-Carts KPIs einfließen, um dann zu sagen, was ist für mein Keyword am wichtigsten. Und damit kommen wir zu einer...
Für meine Marke meinst du, bitte?
Genau, ja. Und ja, okay, damit kommen wir auch schon zu einer wichtigen Limitation, die auch im Bereich Internationalisierung tatsächlich so ein Thema ist. Amazon braucht tatsächlich erstmal Daten, also möchte Daten sammeln, bevor sie mir meinen Bericht, meine Suchbegriffsdaten anzeigen. Das haben wir getestet, indem wir zum Beispiel sehen, wenn ich eine neue Produkt launche oder wenn ich zum Beispiel nur in Deutschland aktiv bin und ich gehe auf den französischen Amazon-Marktplatz, dann sind dort keine oder nur wenige Daten vorhanden. So, das zeigt sozusagen, dass Amazon wirklich erstmal schaut, wie diese Produkte eingestuft werden, um zu sagen, das sind deine relevantesten Keywords.
Und sind da alle Daten drin, also sowohl organische, also unbezahlte Verkäufe, sind da auch Verkäufe durch Werbung in den Sponsored Products, Sponsored Brands etc. enthalten? Packt Amazon das alles zusammen oder was wird da sich angeschaut?
Genau, ich habe das erste Mal, ich würde sagen, so einen Total Score, denn ich kann ja bisher über die Advertising-Konsole alles ziemlich granular für meine Werbekampagnen auslesen. Ich kann aber noch nicht auf Keyword-Ebene das für die organische Performance und für die Werbeperformance auslesen. Das heißt, um Beispiel zu geben, wenn ich jetzt nach diesem Lachsöl für Hunde suche, dann rechnet Amazon tatsächlich den Marktanteil bzw. das Suchvolumen von meinen organischen Anfragen und von den Paid-Anfragen zusammen und genauso auch von den Klicks. Und das muss man sagen, ist natürlich total entscheidend. Da muss man manchmal ja auch so ein bisschen in den FAQs von Amazon wühlen. Was ist hier eigentlich meine Datengrundlage? Und ganz wichtig, wir haben auch herausgefunden, dass nur die Sponsored Products berücksichtigt werden, was jetzt sozusagen auch die Impressionen und das Suchvolumen angeht, aber nicht die Sponsored Brands, die Karusselle oder diese Bereiche, wo Amazon irgendwelche Produkte empfiehlt.
Mhm. Alright, okay. Dann haben wir, glaube ich, jetzt so übergeordnet verstanden, was der Bericht ist, also was da enthalten ist. Auch schon so ein bisschen, wo er helfen kann. Aber lass da doch gerne mal so ein bisschen tiefer einsteigen und mal ein paar Use Cases durchgehen. Was hast du dabei?
Genau, ich glaube, wir haben insgesamt 4 oder 5. Wir fangen mal ganz einfach an bei der Keyword-Recherche, die natürlich immer, wenn ich meine Produkte optimiere, im Bereich SEO und im Bereich Advertising brauche. Und jetzt habe ich hier das erste Mal ein offizielles Ranking seitens Amazon, welche Produkte eigentlich für mich wie relevant sind. So, das ist der erste Hauptvorteil, dem kann ich mich bedienen und dann kann ich das natürlich auch kombinieren und schauen, okay, was hat eine gute Performance im Vergleich zum Markt? Und ist relevant für mich. Und das ist vielleicht mein optimales Keyword. Und das ist schon etwas anderes, als wenn ich ganz stumpf einfach nur mögliche Keywords suche, aber eben nicht alle diese KPIs dazu habe und dann schauen kann, okay, was ist besonders wichtig für mich, was hat welches Volumen, wo habe ich welchen Marktanteil. Und dann kann man genau sagen, okay, fokussiere ich jetzt zum Beispiel einen Titel, das Keyword mit dem größten Suchvolumen, fokussiere ich das Keyword weiterhin, wo ich schon einen hohen Marktanteil habe, um das zu sichern. Und ich glaube, hier wollen wir nicht weiter abrutschen, aber alle, die bei euch für SEO sehr zuständig sind, wissen, wie relevant diese KPIs sind. Und ich habe nun mal diese Datengrundlage gar nicht. Jetzt habe ich sie und muss nicht raten, sondern kann wirklich objektiv optimieren.
Und das geht ja wirklich so weit runter bis auf Performance-Werte dann halt auch. Ne? Also ich weiß nicht nur, was relevant ist, wie relevant, sondern ich weiß halt auch, wie man dazu performt. Ne? Das geht ja wirklich so weit runter mit Click-Through-Rate und Conversion-Rate, also auch wieder sehr auf den Marketing, auf die Marketingabteilung zugeschnitten. Aber da werden, glaube ich, jetzt alle glücklich, ne? Denn auch die Daten stehen ja bereit.
Total, also es ist ein Traum, wenn ich zurückdenke, jetzt so irgendwie vor 6 Jahren, als wir da die ersten SEO-Strategien noch selber gebaut und auch umgesetzt haben, da haben wir uns ja auch schon so eine Art Scoring immer überlegt, wie kann ich vorgehen, wie ermittle ich die relevanten Keywords, weil es ja immer so ein bisschen Trade-off ist. Zwischen, okay, es ist, wird maximal viel gesucht, aber wie viel Umsatz läuft auch darüber und wie gut bin ich überhaupt für dieses Keyword? Und da hatten wir gar nichts dazu und jetzt hat man halt alles vorliegen, ne? Also ist ein Traum.
Ja, und insbesondere ein Punkt finde ich halt super interessant und da sind wir jetzt auch wieder ein bisschen übergeordnet strategisch unterwegs. Ich glaube, eine der Hauptfragen, die fast jede Brand halt hat, was setzt meine Konkurrenz um? So, und klar, da konnte man bisher dann irgendwie Hochrechnungen machen. Es gab gerade in der Vergangenheit wilde Modelle, wo sich dann die Lagerbestandsveränderungen angeschaut wurden. Aber so richtig, richtig genau war es dann irgendwie nie. Und jetzt kommt man da ein ganzes Stück näher ran. Lass mal so ein Beispiel durchgehen. Wie kann ich denn die Verkäufe bzw. den Umsatz von der Konkurrenz berechnen damit?
Ja, ich versuche es mal möglichst einfach zu halten. Schreibt das auch gerne an, wenn ihr dazu nochmal ein paar Tipps wollt oder wie man es genau berechnet. Aber ich mache es mal an einem Beispiel greifbar. Tatsächlich muss ich jetzt hier die Daten aus diesem neuen Search Query Performance Report kombinieren mit den Daten aus den Brand Analytics. Und beispielsweise kann ich mir dadurch ermitteln, wie viel Umsatz und wie viel Stück eines Produktes verkauft wurden. Und das Gleiche kann ich auch für die Klicks machen und kann dann dazu kommen, dass ich die Conversion Rate berechne. Und das einmal ganz langsam erklärt. Ich kann ja für die einzelnen Suchgriffe die Klickrate und die Conversion Rate berechnen. Und die könnte ich zum Beispiel im zweiten Schritt schon mal mit meiner Advertising Conversion Rate vergleichen und da dann die ersten Actions ableiten. So, das heißt, einmal das Thema Benchmarking kurz abgehakt. Ich habe das erste Mal richtige Daten, die ich auch mit meinen Advertising-Daten vergleichen kann und schauen kann, okay, was kann ich noch optimieren? Und um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ich schaue mir zum Beispiel an, dass ich 400 Total Sales habe für mein Keyword Lachsölhunde. Hier wieder das erste Ausrufezeichen. Das wusste ich bisher gar nicht. Ich wusste bisher, dass ich für mein Produkt Lachsöl 400 Sales mache oder wahrscheinlich eher 1000. Aber ich wusste ja nicht, für welches Keyword. Das wusste ich im Advertising-Bereich. Das wusste ich aber nicht overall. So, das weiß ich jetzt. Und jetzt kann ich zur Brand Analytics rübergehen. Sind 2 Klicks. Und kann dann...
Sorry, ich muss einmal ganz kurz rein. Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Diese 400, sind das dann wirklich die Sales, die ich mache, oder sind das die Sales, die insgesamt über zu diesem Keyword Lachsölhunde laufen? Also auch von Konkurrenten?
Genau, die siehst du insgesamt, ja.
Ah, okay, also diese 400 sind alle Sales, die im betrachteten Zeitraum zu diesem Suchbegriff laufen. Da habe ich einen gewissen Anteil dran, hat aber auch meine Konkurrenzen gewinnt.
Genau, und das ist halt das Krasse.
Ah, okay.
Genau, also gut, dass du nochmal nachhakst. Vielleicht war es für mich auch missverständlich erklärt. Ich sehe jetzt halt eben die Total Volumen für bestimmte Keywords. Und ich sehe mein eigenes Volumen. So, und trotzdem weiß ich natürlich noch nicht, was welcher Mitbewerber macht. Und dafür gehe ich jetzt in die Brand Analytics rüber, weil da sehe ich ja für die Top Keywords, da wird bestimmt auch Lachsöl Hunde mit drin sein, sehe ich ja, was die Top 3 Wettbewerber sind. Nach Umsatzrate und nach Klickrate. Hier interessiert uns jetzt einfach mal die Umsatzrate. So, und wenn dann irgendwie ein Top-Produkt, mein Mitbewerber, eine Umsatzrate von 13% hat, kann ich mir eben ausrechnen mit diesen Total Sales, okay, wie viel Stück setzt er um und kann dann sagen, okay, zu welchem Preis hat er das verkauft und kann dann sagen, was macht der in einem bestimmten Zeitraum mit dem Produkt an Umsatz. Und da sieht man schon, wie man jetzt von der Keyword-Ebene, der Suchbegriffsebene auf die Produktebene, dann auf die Markenebene hochgeht und mit ein paar Automatisierungen, ein paar Formeln kann man sich hier relativ schnell tatsächlich einen guten Überblick verschaffen und kriegt viel, viel bessere Daten, wie der Markt allgemein aussieht, wie groß der Markt ist, aber auch, wie viel besser wirklich Konkurrenzen sind. Weil wenn ich zum Beispiel weiß, dass er mit seinem Produkt, er hat jetzt mal ganz einfach gesagt, nur ein Produkt für Lachsöl, wirklich auch in den Top 3 Position ist bei Amazon und ich weiß, okay, es bringt mir gar nicht so viel, dass ich eine Position höher komme, weiß ich vielleicht auch, okay, ich brauche vielleicht gar nicht mehr wie in SEO investieren. Vielleicht weiß ich aber auch, dass er mit 2 Plätzen besser das 5-fache Umsatz macht wie ich. Und schon sollte man wieder gucken, okay, pushe ich das vielleicht mit Advertising.
Heißt, was man schon mal lernt hier, nur die Kombination dieser Berichte bringt nachher wirklich Erkenntnis. Und das ist ja erstmal toll, dass Amazon uns alles bereitstellt, aber isoliert ist der Wert überschaubar, nur in der Kombination ist er richtig da und da machen wir uns auch nichts vor. Die meisten Brands haben da eh keine Zeit für, ne, weil die irgendwie halt schauen müssen, wie die durchaus begrenzten Kapazitäten immer maximal gewinnbringend eingesetzt sind und da die Kapazitäten häufig so begrenzt sind, dass man gar nicht von so einer großen Analytics-Ebene da halt sprechen kann, dass die anfangen, selbst da Sachen zu kombinieren, nicht weil sie es können, sondern nicht weil sie es nicht können, sondern nur weil sie nicht die Zeit haben. Das ist natürlich da auch eine absolute Daseinsberechtigung für so eine BI ist, also irgendwie so eine externe Software, die eigenständig die Berichte verknüpft und dann die richtigen Actions daraus empfiehlt.
Total, weil man muss ja auch einmal kurz den Exkurs machen, selbst mit Brand Analytics, dem Product Opportunity Explorer und jetzt dem neuen Report, die ja auch zum Teil noch nicht über die API, also programmatisch verfügbar sind, fehlt ja trotzdem noch ein ganz großer Teil an den Marktdaten, an den Markttrends und auch hier gibt Amazon ja wieder bewusst Limitierungen, ja, so dass ich ziemlich aufwendig das Ganze irgendwie kombinieren muss und trotzdem auch noch viele Daten fehlen, die man zum Beispiel auch mit unserem Tool mit Dropped anreichern kann, was, denke ich mal, auch weiterhin mittlerweile vielen klar ist, dass das der Wert am Ende erst ist, wenn ich wirklich alles zusammen analysieren kann.
Ja, definitiv. So, wir saßen jetzt im Vorfeld irgendwie mit den Leuten zusammen hier, die sich damit richtig auskennen. Ne? Ole zum Beispiel, Head of Marketing Manager bei uns, und er ist dann in diese Podcast-Vorbereitung mit dem ICAS-Modell reingelaufen. So. Und da wäre es, glaube ich, nochmal cool, so einen kleinen Überblick zu geben, was das ist, warum das eben wertvoll sein kann, weil wenn man es ganz runterbricht, sind es dann doch irgendwie einzelne Actions, die echt einen Wert halt erzeugen können. Von daher ist es, glaube ich, cool, wenn wir das nochmal kurz durchgehen. Mhm.
Genau, also leitet sich ganz einfach ab, also ICAS von Impressions, Klicks, Add-to-Cards und Sales. Das heißt, ich habe ein Funnel-Prinzip und ich würde sagen, hier hat man das erste Mal einen echten Sales-Funnel auf Keyword-Ebene. So, das heißt, ich kann das immer weiter runterbrechen. Die Daten hatte ich vorher nicht. Und jetzt kommen wir hier, wir können ja beide irgendwie überlegen, welche Beispiele uns einfallen. Kann man ganz konkrete Actions eben ableiten, wenn man seine Daten analysiert, um mein Produkt oder meine Kampagne weiter zu pushen. So, ich kann mal das erste Beispiel in den Raum werfen. Zum Beispiel ist mein Impressions-Share niedrig, aber ich habe eine hohe Conversion-Rate. So, was bedeutet das für mich? Ich habe anscheinend hier noch viel Potenzial. Ich werbe vielleicht viel zu passiv. Ich sollte mal mein Budget erhöhen und mein Produkt weiter pushen.
Genau, lohnt sich
genau, ja. In dem Fall. Was fällt dir ein?
Ja, also ein ähnliches Beispiel, ne? Wenn ich eine geringe CTR habe, habe aber jetzt so ein mittel- bis hohes Impression-Niveau, also einen hohen Impression-Share, so, dann muss ich mir halt überlegen, wie kann ich die Attraktivität meiner Produkte innerhalb der Suchergebnisse steigern, damit sich eben diese Klickrate verbessert. Ne? Und da haben wir das alte 1x1 Bild, Titelpreis und generell das, was man sieht, das können nochmal Coupons sein. Und einfach verbessern, damit ich mehr Leute darauf kriege.
Und hier das Geile, ich kann mich direkt benchmarken. So, es was heißt niedrig? Ist es wirklich im Vergleich zum Wettbewerb niedrig? Wenn ja, okay, ich muss wirklich Maßnahmen ergreifen. Und da fällt mir auch gerade ein Kunde von uns ein, wo wir gerade sozusagen so ein AB, so einen Split-Test machen und einfach mal gesagt haben, okay, hier liegt genau das vor. Ich habe eine geringe Klickrate, aber einen recht hohen Impression-Share und eigentlich auch ein Top-Produkt. Ja, dann müssen wir wohl vielleicht irgendwie am Produktbild was ändern und einfach mal testen, was besser ankommt.
Ja, auf jeden Fall. So, dann vielleicht eine Idee habe ich noch. In dem Moment, wo ich so eine hohe Add-to-Cart-Quote habe, das heißt also, ich bin häufig da im Einkaufswagen und meine Produkte werden auf den Einkaufswagen gelegt, aber der tatsächliche Sale wird nicht ausgelöst, kann man sich natürlich nochmal fragen, okay, wie schaffe ich irgendwie temporär nochmal ein attraktiveres Angebot, um diese letzte Hürde auch noch zu überwinden. Das kann irgendwie so ein Blitzangebot sein, Coupons in verschiedenen Formen oder man denkt nochmal an Retargeting-Kampagnen, dass immer ins Bewusstsein gerufen wird. Also wirklich leichte Actions, die sich daraus ableiten können. Je weiter wir in der Folge kommen, desto mehr, finde ich, realisiert man, das ist wahrscheinlich irgendwie Gold für jeden Marketingmanager, der da irgendwie tief drin sitzt. Ich finde ich echt ganz cool, dass die jetzt hier auch mal auf ihre Kosten kommen.
Ja, vielleicht noch zum Abschluss, also ein, zwei Sachen habe ich noch, aber ein Use Case auch, ich weiß, es wurde vor ein paar Jahren mal immer heiß diskutiert in der Szene, dass man hier auch nochmal testen kann, wie viel Einfluss haben meine Ads eigentlich wirklich, beziehungsweise wenn ich sie abschalte, welchen negativen Impact hat das? Oder auch einfach ausgedrückt, habe ich irgendwo gewisse Kannibalisierung vorliegen? Beispielsweise ranke ich mit einem Produkt schon in den Top 4 und das Produkt wird wie üblich zusätzlich durch eine Sponsored Product Ad, die oben angezeigt wird, beworben. So, und jetzt kann ich einfach mal die Werbung stumpf zurückfahren, würde ich dafür sorgen, dass für dieses Keyword eben nicht mehr an der oberen Position meine Kampagne angezeigt wird. Und jetzt ist das Geile, dass wir ja am Anfang erklärt haben, dass diese ganzen Daten sowohl die organischen Daten als auch die von den Sponsored Products beinhalten. So, und jetzt kann ich mir den Report runterladen, im Zeitverlauf anschauen und dann halt eben gucken, ob wirklich mein Marktanteil und insgesamt auch mein Impression Share zurückgeht. Oder habe ich nicht sowohl auf, ich sag mal, der Branding, der Impression-Ebene, als auch nachher auf der Sales-Ebene vielleicht das gleiche Ergebnis. Und da soll man natürlich auch noch viele andere Faktoren berücksichtigen, aber hier kann ich das erste Mal wirklich testen, weil ich eben auch nicht nur nach den Keyword-Rankings irgendwie gehen muss, sondern am Ende sage, okay, was zählt, ist ja, wie ich im Vergleich zur Konkurrenz weiterhin abschneide.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Was ich gerne noch beisteuern würde, das hatte ich gerade schon angesprochen, schaut euch wirklich an, dass ihr den Bericht nicht nur sozusagen einmal aufruft, sondern denkt dran, das ist immer auf einen bestimmten Zeitraum bezogen. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch nach Jahr, Quartal, Monat und so weiter filtern. Besser ist aber noch, da hat Ole für uns auch schon richtig coole Dashboards gebaut, dass ihr das Ganze exportiert, einpflegt und euch dann regelmäßig sozusagen im Zeitverlauf visualisiert. Weil ich würde sagen, das ist nochmal viel wichtiger als nur so eine Zeitpunktanalyse, denn so könnt ihr sehen, durch diese ganzen Actions, die wir mal gerade erklärt haben, wie die wirklich einen Einfluss haben. Das heißt, ihr habt sozusagen jetzt auch dann ein Tool für so eine Art AB-Testing an der Hand.
Wie kommt man da hin zu dem Tool?
Ich glaube, das nutzen wir erstmal nur intern, das soll auch so bleiben.
Okay. Ja, aber gut, jetzt haben wir es so angeteasert. Das heißt, irgendwie, schreibt uns an, ne, wenn ihr da Interesse habt, dann kriegen wir das mit Sicherheit irgendwie auch möglich gemacht.
Ja, genau.
Oder?
Ja, klar. Also wir geben da immer gerne Tipps. Wir können nicht genau das rausgeben, was wir da gerade haben, aber wir werden euch genau erklären, wie ihr das vielleicht nachbauen könnt, zum Beispiel mit Google Data Studio, wie ihr die Sachen dort importiert und dann Mehrwert habt. Aber eins ist klar, damit das Ganze jetzt auch nicht zu technisch rüberkommt, ihr braucht da keine Vorkenntnisse für. Das Tool klingt viel komplizierter, als es ist, aber es beinhaltet halt so viel. Von daher erschlägt einen das halt am Anfang.
Alright, haben wir abschließend noch etwas, was wir den Leuten mitgeben können, damit es zu Hause nicht zu langweilig wird? Irgendwas auf dem Blog? Hast du irgendwas gefunden?
Ich weiß nicht, ob wir das Thema TikTok-Ads und Amazon-Ads schon mal beleuchtet hatten. Das ist gerade frisch online gekommen über unseren Partner Jakob Strelo, der eine Social-Performance-Marketing-Agentur hat. Und da haben wir einfach mal verglichen, was ist gerade auf Amazon möglich bezüglich Advertising, was ist auf TikTok möglich und wie kann ich auch beide Plattformen vereinen, um vielleicht den Traffic von TikTok auf Amazon zu schieben, weil, naja, die meisten Brands, die auf TikTok irgendwas machen, wollen am Ende natürlich auch irgendwie ihre Reichweite, im besten Fall ihre Sales erhöhen.
Ja, auf jeden Fall. Und die Frage kommt ja durchaus immer mal wieder häufig irgendwie aus der Ecke der Lifestyle-Brands, die da über TikTok oder auch Instagram etc. dann gewachsen sind. Und die wollen natürlich ihre Stärke nicht ganz aufgeben, beziehungsweise diesen Vorteil nicht ungenutzt lassen. Und dementsprechend freue ich mich, dass auch da jetzt irgendwie Content zukommt. Ich glaube generell, das wird von viel, viel zu wenigen Marken gemacht. Also wir haben auch ein paar Lifestyle-Marken hier bei uns und selbst bei denen ist man teilweise schon, ne, also findet man sehr, sehr gut und ist spannend, was da für Impulse kommen, weil die auf eine ganz andere Art und Weise denken. Aber das volle Potenzial wird von ganz, ganz wenigen ausgenutzt. Von daher macht es aber Sinn, sich mal ins Thema einzulesen, wenn Social da zur Strategie der Marke irgendwo zählt.
Ja. Alright, dann würde ich sagen, haben wir es und dann bis zum nächsten Mal.
Perfekt. Ciao, ciao. Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.